im Podcast Studio Literatur. Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen.
Hallo und einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen hier auf der Literaturetage Weimar. Mein Name ist Stefan Petermann, im Namen der Literarischen Gesellschaft heiße ich Sie ganz herzlich willkommen. Ich freue mich auf den Abend, ich freue mich auf den Gast, ich freue mich auf Ines Geibel. Sie wird heute ihr neues Buch Fabelland vorstellen. Sie haben es vielleicht auch vorne schon an der Theke sehen können. Und Ines Geibel war vor einem Jahr schon zu Gast bei uns gewesen im Rahmen der Lesereihe Was kommt nach Ostdeutschland, wo wir in verschiedenen Veranstaltungen der Frage nachgegangen sind, was wir uns eigentlich erzählen über die letzten 35 Jahre und weil das Wort gerade so eine große Konjunktur hat, welche Narrative da kursieren. Und in diesem Sinne freue ich mich sehr, dass Ines Geibel heute hier ist und ihr Buch vorstellen wird. Herzlich willkommen. Ja, Sie wissen, dass zu jeder Lesung auch eine Vorstellung der Autorin gehört. Geboren in Dresden, mit dem Sport verbunden, Studium in Jena der Germanistik. Jena auch ein Ort, in ihren Erzählungen, in ihren Büchern oft eine große Rolle spielt. Dann 89 im Sommer geflohen aus der untergehenden DDR, Studium in Darmstadt der Soziologie und der Philosophie und seit 2001 Professorin für Verskunst an der Ernst Busch in Berlin. Viele Aktivitäten, eins möchte ich vielleicht herausheben, Mitbegründerin des Archivs der unterdrückten Literatur der DDR. Ich will das deswegen erwähnen, weil das so ein ganz zentrales Thema ist, in ihren Texten, in ihren Publikationen Stimmen Raum zu geben, die sonst wenig Raum finden, die auch verdrängt wurden, unterdrückt wurden. Und sie macht auch die Prozesse deutlich, mit denen das geschehen ist. Und da will ich beispielhaft ein Buch in die Höhe heben. Zensiert, verschwiegen, vergessen, Autorin in Ostdeutschland von 49 bis 89. Heute geht es um dieses Buch, den Osten, der Westen, der Zorn und das Glück, Fabelland. Ines Geibel wird es jetzt vorstellen. Ich werde von der Bühne verschwinden. Und danach gibt es aber noch die Möglichkeit für viele Fragen, für viele Gespräche. Und ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen.
Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Petermann, nicht nur für die Einladung, sondern auch für Ihre freundliche Begrüßung. Vielen herzlichen Dank an Sie alle. Chapeau. Kein Weihnachtsmarkt, sondern doch noch mal Buch. Meine Hochachtung dafür. Ich kann mir vorstellen, dass man so kurz vor dem Nikolaus ein paar andere Gedanken im Kopf hat und dass Sie so zahlreich gekommen sind. Ich dachte eigentlich, wir sind ein kleiner Gesprächskreis heute Abend. Herr Petermann sagt es, ich bin dieses Jahr im Sommer nochmal mit diesem Buch gekommen. Warum eigentlich nochmal ein Buch? Ich bin hier über die Autobahn gekommen und habe gedacht, wie kann ich Sie eigentlich heute Abend ansprechen? Sie sind durch mit allem, ja, Sie haben eine neue Regierung, Sie haben alle Ecken, Thüringen sind ausgeleuchtet, ausberichtet, sind... Ja, und die Fragen sind aber nicht kleiner geworden und die Ängste auch nicht. Ich hatte das große Glück, jetzt in den letzten 4 Wochen mit dem Buch so hoch, runter, kreuz, quer durch Deutschland zu fahren. Und mir ist schon sehr aufgefallen, nicht nur, dass das Klima sehr nervös ist, egal ob Ost und West, sondern dass es scheint, dass sich in den Regionen, man schon auch sehr abgekoppelt hat, ja, von der Berliner Politik und irgendwie klar ist, wenn überhaupt noch was geht, dann muss man es am Ort machen, ja, also muss man sich organisieren. Wir sitzen mit vielen Rätseln hier zwischen Schicksalswahlen und Schicksalsereignissen und Scharaden, wissen wir, glaube ich, im Moment auch nicht so recht, wo dieses Schiff sich hinbewegen wird und ich finde es völlig legitim, auch über Ängste zu sprechen, die ja nicht wegzumoderieren sind, ja, die, glaube ich, alle uns beschäftigen. Aber vielleicht, dass ich erstmal die Möglichkeit habe, so einen kleinen Block zu setzen. weil Sie haben das sicherlich alles auch noch im Kopf. Wir hatten ja im vergangenen Jahr so eine sehr heiße Debatte. Es gab Bücher, neue Bücher, die einiges an Diskurs umgeschmissen haben und wir den Eindruck hatten, okay, jetzt fangen wir hier nochmal von vorne an nach 35 Jahren. Ich meine natürlich das Dirk Oschmann Buch, auch Katja Heuer. Und es gibt eben im Grunde jetzt so einen vielstimmigen Chor von sehr, sehr unterschiedlichen Positionen, Meinungen. Und ich dächte schon, dass in aller Nervosität es dann auch immer so um Selbstpositionierung auch mit viel Krawall und sehr laut geht. Also es gibt viel Gekreisch in den Wörtern. Und ich hatte irgendwie gerade nach der Lektüre der beiden Bücher, die ich jetzt schon genannt habe, aber mir geht es eigentlich da gar nicht so sehr um einzelne Namen, sondern eher ja, das Gefühl, okay, ich war ja jetzt über etliche Jahre mit diversesten Büchern auch dabei. Ich habe bestimmte Dinge doch sehr anders wahrgenommen. Und dann habe ich gedacht, ich setze mich nochmal hin, ich schaue mir an, was sind bei bestimmten Themen, die sehr nervös in den letzten 35 Jahren verhandelt worden sind, wie ist denn da eigentlich die Quellenlage? Also ich nenne nur jetzt mal offene Vermögensfragen oder Sie wissen, so ein Riesenelefant im Raum ist immer die Treuhandgeschichte. Bischofferode war ein sehr nervöses Thema Anfang der 90er Jahre, gerade hier in Thüringen. Und. Also ich will praktisch auf den Punkt, es gibt eine starke Mainstream-Erzählung, die man vielleicht die Spaltungsgeschichte nennen könnte, also der Osten als sozusagen der Opferkörper, also die Opfererzählung und der Westen, der ja gerade durch das Oschmann-Buch ja als reiner Schuldwesten sozusagen verhandelt wurde. Und mir ging es eigentlich vor allem, also ich würde das als die Kernfabel bezeichnen, und mir ging es um die Frage, was ist, deswegen heißt das Buch auch Fabelland, was ist denn an diesem Spaltungstext Realität, ja, also was geben die Studien her, was gibt die Quellenlage her und wofür könnte denn das stehen, dass wir uns so verstritten haben? Ich habe gesagt, ich war jetzt sehr unterwegs, im Osten höre ich, na dann ziehen wir die Mauer wieder hoch, aber denselben Satz, den nämlichen Satz höre ich mindestens genauso oft und mindestens genauso vehement mittlerweile im Westen. Und das hat sich schon im Verhältnis, Herr Petermann sagte vor 5 Jahren, ich erinnere mich an eine sehr schöne Veranstaltung hier im Theater in Weimar mit der umkämpften Zone, und ich habe schon den Eindruck, das hat sich nochmal sehr verändert. Ja, wir sind in einem anderen Land. Und mich hat im Grunde interessiert das Verhältnis zwischen, was bauen wir uns und warum, also welche Notwendigkeit für das Fabeln, das Erzählen haben wir und wie ist die Geschichte eigentlich, wenn es um die Realien geht. Und nun ist es natürlich so, wenn Sie jede Nationenerzählung, ja, geht natürlich über eine Art von Fabelei, über eine Fiktion. Sie fahren, fliegen, egal wie, von Leipzig aus nach Zürich, steigen aus, Terminal 1, da gibt es so einen kleinen Zug, der fährt zum Terminal 2 oder umgedreht, ist eigentlich wurscht. Und in diesen kleinen Zügen macht es ja, so. Also es wird uns als Ankommende suggeriert, wir sind jetzt in einem Land, wo es um Natur geht, um gesunde Kühe, um gute Milch, alles freilaufend, glücklich und so weiter. Und wenn Sie sich die Realie anschauen, 95% der Landwirtschaft in der Schweiz ist industrielle Landwirtschaft. Ja, also man könnte sagen, es ist ein Fake. Funktioniert aber bestens. Das haben Sie in Frankreich, das haben Sie in Italien, das haben Sie in Amerika und so weiter. Aber mich hat eben die Frage interessiert, wenn wir uns so die Köpfe einschlagen, ja, mit dieser Ost-West-Geschichte, und am Ende ist es ja eine Identitätsgeschichte, Könnten wir das theoretisch besser oder anders hinkriegen? Kommen wir an irgendeinem Punkt nochmal anders zusammen? Dieses Streitpotenzial oder der Streittext, ja, wofür steht der? Was verweigern wir stattdessen zu tun? Ja, so. Und also worüber wollen wir nicht sprechen? Worüber schweigen wir hinweg? Und im Grunde ist es auch ein bisschen so diese Frage, okay, wir Ostdeutschen, wie war das mit 89? Deswegen ist in dem Untertitel eben auch der Titel Das Glück enthalten. Wie war das mit 89 und wie kann es eigentlich sein, dass nach 35 Jahren wir wie an einem anderen Tor angekommen sind? Ja? Also mit viel Nein, mit viel Ressentiment. Ich hoffe, dass wir Zeit haben. Wir können uns ja hier anschauen, eben auch genau über diese Dinge zu sprechen. Ich nehme Sie mal mit. Es heißt ja, es soll eine Lesung sein. Ich nehme Sie mal mit in den Anfang. Am Anfang war das Glück ruhig, selbstverständlich, auf seltsame Art bei sich. Etwas, von dem ich den Eindruck hatte, es war selbst ganz froh, endlich da zu sein. Das kleine Wort endlich, still, andächtig, das nicht recht zu den späteren Euphoriebildern des Tages passen wollte. Es war wirklich der Anfang, denke ich. Die Abendschicht, die Gäste in der Darmstädter Weinstube, die gusseisernen Pfannen, die Schweinelenden in dicker Senfsoße, auf einmal die Hektik. Aber wieso Anfang? Am Ende meiner Ostzeit war das Glück. Ein Glück an und für sich, die Lücke im Schicksal, losgelöst von allem. Etwas Auftreibendes, das da war, um gleich wieder loszukommen. Immerhin war nicht recht klar, was in 2 Stunden sein würde. Die Rede ist vom 9. November 89. Das ist nun 35 Jahre her. 35 Jahre. Geht es um diesen Tag, habe ich den Film Berlin, die Sinfonie der Großstadt von 1927 vor Augen. Minute 7:53, es ist morgens um 5 Uhr. Die Stadt schläft noch, auf einer leeren Straße rollt ein Weiß. Ein Stück Stoff, eine ausgewaschene Zeitung, eine Tüte, vielleicht eine Windel. Ich habe den Film ein paar Mal gesehen, aber nie rausfinden können, worum es sich dabei handelte. Die Stadt ist völlig menschenleer, alles still, kein Wind. Der weiße Flecken trudelt den Asphalt entlang, wer weiß von wem oder wodurch bewegt. Er bläht sich auf, überschlägt sich, bleibt liegen, nimmt erneut Fahrt auf. Was war das? Der 9. November 89, über den sich was sagen lässt? War es Zufall, Intuition, ein historischer Seufzer, Müdigkeit? Schmerzmüdigkeit, der große Gegenalgorithmus? Hatte sich an dem Tag die Geschichte der Revolution ergeben oder war es eher andersrum? Wollte sich die Revolution verbinden, einfach dazugehören zu dem, was vorher gewesen war, sich bereits ereignet hatte, in einem Gestern, früher, vor sehr langer Zeit? Wollte sie sich schon mal anwesend machen, auf keinen Fall zu spät sein, in dem, was demnächst, bald, in Kürze geschehen würde? Die weiße Geschichtstüte, die 6 Jahre vor Hitler an einem kalten, noch dunklen Morgen durch die Reichshauptstadt trudelte. Das Bild rollt in meinem Kopf, ein harmloser, weißer Flecken, nichtssagend, als Geschichte unerklärt, sich langsam nach vorn schiebend. Der 9. November 89, das Wochenende stand bevor. Ich war erst Ende August nach meiner Flucht aus dem Osten in Darmstadt gelandet. Die Abendschicht in der Weinstube des Hotels Weinmichel, die um 17 Uhr begann. Sie würde lang werden, das Reservierungsbuch war voll. Ich rauchte oben vor der Eingangstür noch eine Zigarette. Die Stämme der Platanen im Herrengarten gegenüber leuchteten mir zu. Der Herbst war erstaunlich mild. Ich lief die Treppe des Weinkellers hinunter, wischte die Tische ab, schnitt die Baguettes, verteilte sie in Brotkörbe, quatschte 2-3 Minuten mit Ingo, dem Koch, zog auf der Toilette den Lidstrich nach, trank ein kleines Bier, zupfte die Mickerblumen aus den Tischsträußen. Um 19 Uhr lief ich die Treppe hoch, um die Weinstube zu öffnen. Es war alles vorbereitet. In Berlin fiel die Mauer. Das ist so das Eingangsportal im Grunde, ja, für dieses Buch. Und ich habe ja schon eingangs erwähnt, ich gehe dann im Grunde so verschiedenen Linien nach. Es geht relativ schnell und habe mich gefragt, wie war denn das eigentlich, diese Geschichte mit den Gedemütigten, den Entmündigten, den Übernommenen, dem Bürger zweiter Klasse, all das, was ja den Kolonisierten, als das, was dann sehr viel später ja zu einem doch manifesten Text wurde. Wann hat das begonnen? Es hat begonnen in dem Moment, ja, in diesem Herbst 89. Es war Heiner Müller, also es sind vor allen Dingen die Intellektuellen, ja, die diesen Text gesetzt haben. Nun könnte man noch sagen, okay, die Theaterleute, ja, das können die sich erlauben. Also er spricht von den Geknechteten, den Neugeknechteten im November 89. Und dann gibt es Hans-Joachim Marz, den Psychoanalytiker. Er kommt ganz früh, ja, gleich nach dem Mauerfall, mit diesem starken Buch, unwahrscheinlich starken Buch, noch zu DDR-Zeiten geschrieben, Der Gefühlsstau. Das hat uns damals alle sehr beschäftigt, ja, und gab es eine sehr hitzige Diskussion. Und es fiel auf, oder mir fiel auf, als ich dann den Marz nochmal gelesen habe, ungefähr ein Jahr später, nicht mal ein knappes Jahr später, kommt er mit der gestürzten Revolution und eben ganz massiv, ja, mit dieser Kolonisierungsthese, der übernommenen These. Und das ist natürlich, ja, also dieser schnelle Drehmoment, Kippmoment in der Erzählung, das finde ich schon nach wie vor sehr auffällig. Und das Nämliche, ich habe mir dann noch mal so die Studien angeschaut oder auch Dokumentenbände. Sie erinnern sich, wir haben in den letzten Jahren so hitzige Diskussionen gehabt, Bildung in der DDR, Medizin in der DDR. Wenn Sie sich das anschauen, unmittelbar nach dem Mauerfall ist die Haltung der Ostdeutschen dazu ganz eindeutig, gibt es ganz eindeutige und ziemlich heftige Aussagen, also die Ostdeutschen wollten lieber eine bessere medizinische Versorgung als die Westmark. Ja? Also gibt es relativ starke O-Töne, fand ich auffällig. Oder eben auch bei der Bildung waren gerade die Jungen, die also kurz vor 10. Klasse waren oder kurz vorm Abi waren, ziemlich viele O-Töne, die sagten, wir sind schlecht vorbereitet, wir haben zu viel Ideologie gelernt. Also im Grunde gibt es bei den Soziologen den Code, je weiter es sich sozusagen von der Realität DDR entfernt hat, umso märchenhafter wurde die Erzählung, ja, über die DDR. Also da könnte man ja schon sagen, das ist ein Stück Fabel. Ich habe mir genauer angeschaut die Sache mit den offenen Vermögensfragen und immer an diesen sehr nervösen oder entzündlichen Punkten oder Erzählungen ist auch wirklich öffentliche Erzählungen sehr gedreht worden. Wir wissen alle, wie hart das war oder wie wenig es zu DDR-Zeiten gab und wie viel Energie reingesteckt wurde oder reingesteckt werden musste, um überhaupt so ein Haus zu erhalten. Dann gab es diese Vermögensregelung, also die offenen Vermögensfragen, schon im Juni 1990. Und nach dieser ersten Glückserzählung, ja, ein Mauerfall, ist das im Grunde so der Moment, wo sich zum ersten Mal, ja, der Fabelstoff ein Stück weit dreht. In den Zeitungen steht dann sehr viel, jetzt kommen die Altnazis aus Stuttgart oder aus Frankfurt mit dem dicken Mercedes und heimsen sich ihre Güter, ihre Häuser, ihre Wälder ein. In den Studien ist ganz eindeutig, es gab 2,2 Millionen Restitutionsanträge. Die öffentliche Erzählung war in dieser Zeit, Westen schlimm, 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 aber Fakt ist, dass die Ostdeutschen sich zu dem Zeitpunkt unwahrscheinlich gut organisieren konnten, einen Verein gegründet haben. Im Grunde von der Zahl her sind 22%, ja, nur rückübertragen wurden, restituiert wurden. Und theoretisch hätte man sagen können, das ist eigentlich eine ziemliche Erfolgsgeschichte der Ostdeutschen, ja, dass sie in dem Moment so tough waren, ja, sich sehr zu den Verhältnissen, ja, hin organisieren konnten. Die Erzählung war aber eine ziemlich andere. Es gibt ein ganzes Kapitel über Bischof Herode. Es gibt ein sehr quellenbasiertes Buch, relativ aktuell, Hungern für Bischof Herode. Also die Frage für mich war im Hinblick auf diese Bischof Herode-Geschichte, und ich möchte nicht missverstanden werden, ich möchte nicht, also die Not der Kalikuppel, diese schwierigen Situationen, ja, diese gesamte Konsolidierung, die ja mit 89 für jede und jeden Ostdeutschen dran war, nötig war, also mit welcher Härte das zum Teil stattgefunden hat, das wird nicht weggesprochen. Aber der Punkt, also von mir nicht weggesprochen, also die Frage für mich war, Hungern für Bischof Herode, wo kommt eigentlich der Hungerstreik, ja, in Bischof Herode her? Und aus den aktuellen Quellen wird ziemlich offenbar, dass das eine Organisation der Linksextremen, also dass die Linksextremen aus West-Berlin, ja, nach Bischof Herode gegangen sind und im Grunde diesen Streik ein Stück weit auch gesteuert haben. Ich war kürzlich in Mühlhausen, da ist mir das von Menschen, die bei dem Streik dabei waren, auch ein Stück weit bestätigt worden. Ja? Also das ist ein großer Stoff, das ist mir klar. Aber es sind so in dieser Großerzählung, in dieser Kernfabel, ja, des Spaltungstextes, spielen diese einzelnen sehr nervösen oder emotional besetzten Erzählungen eine ziemliche Rolle. Es gibt ein Kapitel über die binnendeutsche Migration, ja. Ich lese mal eine kurze Passage. Wie war das eigentlich? Ende August 89 und meine Flucht aus dem Osten, die Jena-Wohnung und der letzte Weg durch die Unistadt, der Wohnungsschlüssel in der Hand meines Bruders auf dem Dresdner Hauptbahnhof, unser Abschied, der Nachtzug nach Budapest, die verwarteten Tage und Nächte an der Donau, weil ich meine Angst nicht im Griff hatte, der Vorzug Richtung Schopron und Kopasa, als Exit, Ausstieg, Endstation Ost. Ein 500-Seelen-Nest und die Nacht, das Fernsehflackern, das Hundegebell, die Stimmen, das Robben und Kriechen über die Grenze, die Ankunft im Neuen. Fluchtpunkte, Auffangpunkte. Ab Mitte August 89 reagierte dann auch das politische Ost-Berlin auf den anwachsenden Flüchtlingsstrom. Es kanzelte ab, diskreditierte die, die gingen, beschwor die implodierende DDR-Normalität und setzte auf den eigenen Realitätsverlust. Im Jahr 1989 verließen 343.854 Ostdeutsche ihr Zuhause, reisten aus, flohen. Eine Entschiedenheit, insbesondere der Jungen, die der Revolution erheblichen Schwung verlieh. Nicht mehr reden, keine aufgehübschte DDR mehr herbeiwünschen, sondern sich lossagen, sich aufmachen, losfahren, rüberschwimmen, weghechten, sich in die Botschaften von Prag oder Budapest hocken und damit den Druck erhöhen, in jedem Fall weg, nur weg. 343.854 Fluchtschicksale allein im Revolutionsjahr 89. Dahinter stehen 4.892.474, die zwischen 1949 und 89 den Osten verließen. Zusammen also 5.236.328 Menschen. Dazu zwischen 91 und 2017 noch einmal annähernd 6 Millionen Ostdeutsche, die in den Westen gingen. Sie alle versuchten im Neuen anzukommen. Wie? Zitat: Umfassende historische oder soziologische Untersuchungen die sich mit der Aufnahme von DDR-Zuwanderern in der Bundesrepublik, ihrer Wahrnehmung und spezifischen Erfahrungen des Ankommens auf Seiten der Gewanderten in den 70er, 80er Jahren befassen, liegen nicht vor, schreibt die Historikerin Bettina Effner in ihrer Studie Der Westen als Alternative. Das gilt auch für 89, aber auch für die Jahre danach. Ohne Frage, es gibt dies und das. Viele Fluchtschicksale sind öffentlich erzählt, einzelne Aspekte durchaus ausgeleuchtet worden. Doch die Millionen, die in den Westen gingen, spielen in den aktuellen Debatten über den Zustand des Landes kaum eine Rolle. Ihre Schicksale, ihre vielfach erstaunlichen Karrieren, ihr Blick auf das geeinte Land nach 89 liegen noch immer verschattet im kulturellen Gedächtnis. Das Emigrantenkollektiv der Millionen erhielt kein Chronistenrecht für die deutsch-deutschen Belange. Wieso? Was heißt der Zustand des Entkommens aus einer Diktatur und des Ankommens in einer Demokratie konkret? Sind die vielen mit der Hoffnung gegangen, tatsächlich zu entkommen? Wie verhält es sich mit den Phasen und Relationen der Ankunft? Was ist der existenzielle Taumel, jenes Verschobensein, in dem sich der Einzelne in seinem Nicht-mehr-am-Ort-Sein für eine gewisse Zeit oder sogar für immer befindet? Woran liegt es, dass dieser Zustand bis heute so auffällig undefiniert, ja unausgehoben ist? Wie hat sich dieses innerdeutsche Shifting in den Jahren zwischen 45 und 89 erzählt? Was sind die Unterschiede einer Flucht im Jahr 55 oder 1978 im Verhältnis zum Sommer 89? Was bedeutet es für das öffentliche Gespräch im Land, wenn dieses große Erinnerungskollektiv unsichtbar, abwesend, unzugänglich ist? So wie ich am Anfang begonnen habe mit diesen 4 Wochen Veranstaltung oder Lesung, Sie können sich vorstellen, sitzt man in Frankfurt oder in Solingen oder in Düsseldorf, begegnet man ja vor allen Dingen der ostdeutschen Diaspora auch. Ja? Also sitzen viele, wann auch immer, ja, in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren oder eben später gegangen sind. Und da spürt man relativ schnell, das ist ein sehr, sehr Wunderstoff. Sie erinnern sich sicherlich an dieses Buch »Die kalte Heimat«. Das ist ja auch noch gar nicht so lange her, wo es um diese Vertriebenengeschichte ging, ja? Also nach 45 und das Ankommen oder eben schwierige Ankommen, das Nicht-Ankommen im Westen. Sie wissen, dass zu DDR-Zeiten die Vertriebenen ja gar nicht Vertriebenen sein konnten, nicht sein durften, sondern Umsiedler waren. Und wenn Sie sich heute die AfD-Zahlen anschauen in der Lausitz oder an der Grenze zu Polen und sich überlegen, wer dort seit langem wohnt. Und ich glaube, hier in Weimar, niemandem muss ich das erzählen, Sie wissen das alle viel besser als ich, 38% der Erstwähler in Thüringen haben die AfD gewählt. Also wenn Sie sich das ein bisschen übersetzen, und dafür plädiere ich immer ganz stark, vor allen Dingen, wenn ich im Westen unterwegs bin, mit diesem Stoff, sich vor Augen zu halten, die Erfahrungswucht, ja, des Ostens im Hinblick auf 56 Jahre Diktaturgeschichte. Ja. Wir erzählen uns in den letzten Jahren, spätestens seit 2015, sehr, sehr viel die Demütigungsgeschichte nach 89, aber die Demütigungsgeschichte vor 89. Und da meine ich, das kann ja ganz unterschiedlich sein. Ja? Die vertriebenen Geschichten, die Gulag-Geschichten, die Häftlingsgeschichten. Also das ist ja ein großes Opfer oder ein Erfahrungskollektiv. Ich würde sagen, ein Erfahrungskollektiv. Das ist ja doch im öffentlichen Gespräch wenig da und wenig anwesend. Und ich glaube, und das ist mein Plädoyer in diesem Buch, wenn wir eben über diesen Streittext uns die Köpfe einschlagen, uns vor Augen zu halten, dass wir eben im Osten einen sehr, sehr langen Diktaturatem haben, Sie wissen das hier in Weimar sehr viel besser, wie umkämpft der Buchenwaldstoff immer noch ist. Ja, die Geschichte mit dem roten Antifaschismus, die Geschichte der roten Kapos. Ich habe eigentlich immer dafür plädiert zu sagen, wenn den Westdeutschen die Gulag-Opfer genauso am Herzen liegen, ja, wie im Ostdeutschland die Holocaust-Opfer, wären wir in Sachen deutsch-deutsche Geschichte, glaube ich, miteinander ein ganzes Stück weiter. Verstehen Sie, was ich damit sagen will? Sie nicken, also muss ich das nicht weiter erläutern. Also ich glaube, es ist Ihnen hier in Weimar sehr präsent. Ja. Es gibt im Grunde in diesem Buch eben, Herr Petermann sagt es, diese 35 Jahre, so fängt das Buch ja auch an, also es ist relativ chronologisch aufgebaut, weil wir ja vor allen Dingen viel miteinander sprechen wollen. Eine Szene, die jetzt schon in den Jahren 2009, 2010 handelt. Ich erinnere mich, dass ich an den Abenden gern in der Küche saß, in den Berliner Himmel schaute und übers Gleisdreieck, das noch kein Park war, sondern wildes Gelände. Dass ich die Zeit mochte, die Stadt und das, was war. Die Archive, die Wörter, die Bücher, die Zeit mit den Jungen, die auf die Bühne wollten. Es ging um die Busch, ja. Das Neue. Ich erinnere mich, dass es 2009 war, vielleicht 2010. Dass ich über die hohen Bäume blickte und dabei an Gnade dachte, an etwas wie Ausatmen, an Freundlichkeit. Ich erinnere mich, dass es in der Küche eine Wand mit Fotos gab. Ich war etliche Male Tante geworden, die Kinderbilder. Aber auch das einzige Foto von meiner toten Schwester. Vom Studium, von Freunden, alten Lieben, Reisen und dem Mann, mit dem ich lebe. Von Lesung mit Adolf Entler, von einem Podium mit Karl Laszlo, mit Imre Kertész. Ich erinnere mich, dass ich dachte, was ich oft vor der Wand dachte, wie einfach es sein könnte, wie sich das Vergangene und das Jetzt finden, aushalten, nebeneinander bestehen, sich beistehen könnten. Ich erinnere mich, dass ich eine Zigarette rauchte und Shirley Horn hörte, dass die Kakadus und Gorillas, die in ihrer Musik rumsprangen, daraufhin direkt in den Bäumen vor meinem Fenster hockten und unerhörte Laute ausstießen. Dass ich an New York dachte, an den Central Park und daran, dass das nun schon 20 Jahre her war. Es gibt ein ganzes Kapitel über New York am Anfang. Ich erinnere mich, dass es diesen einen Abend gab. Es gibt sie ja, diese Abende. Die Wolkenkonglomerate, das dichte Grün der Bäume, die fernen Geräusche der Stadt, über die man später sagt, dass es schon da war. Das Gefühl, dass etwas vorbei ist, dass etwas anderes kommen wird. Aber was ahnt eigentlich in uns vor? Es war ein Juniabend, daran erinnere ich mich. Ein Abend als Lichtbild, in ihm ein Punkt um, von dem aus sich die Zeit entschlossen hatte, rückwärts zu laufen. Jedenfalls kommt es mir von heute aus gesehen so vor. Wie in der Geschichte von dem Mann, der einen breiten Fluss durchqueren wollte, es in der Mitte mit der Angst bekam, umdrehte und zurückschwamm. Sind wir zurückgeschwommen? Ist die Strömung zu stark gewesen? Erstmal war gar nichts. Erstmal war die Zeit nichts anderes als die Zeit, das Licht, die Kakadus, die Kakadus. Aber das Tatkräftige des Ressentiments, seine Energie, sein Geschäft, wie ein Tidenstrom, als würde es auf einen Punkt zutreiben, machte es ja auch. Das mit der Vorahnung. Es hatte mit den Lesungen in Dresden, Jena, Wolkenstein, Neubrandenburg, Cottbus zu tun. 2010 kam mein Buch Seelenriss, 2012 Der Amok-Komplex. Ich saß vor einem entzündlichen, ratlosen Publikum, viel Schweigen. Irgendwann wie aus dem Nichts die Frage, was ich denn machen würde, wenn es demnächst wieder mal anders käme. Ob ich nicht sehen würde, was los ist. Wie anders. Erneutes Schweigen. Die Legende vom Ostdeutschen, die der PDS, später der Linken, viel Aufmerksamkeit, Wählergunst, Hochstimmung eingebracht hatte, war nach 10 Jahren merklich am Bröckeln. Wolfgang Englers, es geht um den Soziologen Wolfgang Engler, Avantgarde, Phantasma, hatte das Binnenkollektiv Ost vielleicht noch über die ärgsten Identitätslöcher des Anfangs lotsen können, aber es war nur ein Verschieben in der Zeit gewesen. Und dann? Das Konstrukt, das sich in diesem Zeitschiebemodus aufgebaut hatte, war in jeglicher Hinsicht kompliziert. Es blockierte die Auseinandersetzung mit der doppelten Diktaturgeschichte des Ostens, führte zu unbewussten transgenerationellen Weitergaben in den Familien und schuf die Bedingungen zur Transposition. Zitat: Dies bedeutet, dass die Generationen trotz unterschiedlicher historischer Erfahrungsräume psychisch in einer imaginären gemeinsamen Vergangenheit leben. Die gemeinsame imaginäre Vergangenheit, der Verlust an Orientierung. Sie ahnen sicherlich, worauf das jetzt hinläuft. Es dürfte die ansonsten so strategische Linke verblüfft haben, wie umstandslos eine universelle Abwehrchiffre wie die Legende vom Ostdeutschen gekapert werden konnte. Aber 2013 war die AfD da, 2014 Pegida und damit eine neue politische Realität, auch wenn die neue Rechte nicht über Nacht die Bühne betrat. Ich glaube, das kann ich an der Stelle abkürzen. Das wissen wir alles. Mich interessiert oder mich hat eben noch einmal sehr in diesem Buch interessiert die historischen Tiefenlagerungen. Ich habe schon von dem weggeschwiegenen Unrecht gesprochen. Ich habe zuletzt in einem Interview von einem Kontinuum gesprochen, auch von durchherrschtem Leben und damit eben auch, da gibt es so verschiedene einzelne kurze Sequenzen. Die Sekretärin in der LPG Jahrgang 33, die als Mädchen aus dem Fenster schaute und sah, wie vor ihren Augen ein Mann erschossen wurde. Wir haben nichts anderes gelernt, als uns anzupassen, erklärte sie später. Der Schriftsteller Jahrgang 26, der am Abend von der Polizei abgeholt wurde und für 7 Jahre im gelben Elend in Bautzen verschwand, ist natürlich Erich Löst. Der Maschinist Jahrgang 49, den die Russen 10 Tage lang verhörten, weil sie davon ausgingen, er sei Agent für den Westen gewesen. Er war es nicht. Die Lehrerin Jahrgang 56, die ihren Schülern nicht schützen konnte, als die Stasi in die Schule kam und ihn verpflichtete. Der Punker Jahrgang 75, der vermeintlich die falschen Lieder drauf hatte und daraufhin nicht mehr singen durfte. Ich glaube, wir haben alle im Raum Geschichten dieser Art im Kopf und ich glaube, man braucht keine Experten, ja, für Zeitgeschichte zu sein, um sich den Schmerz klarzumachen, der in diesen Geschichten steckt und die Schwierigkeit eben auch einen Raum zu schaffen. Und ich glaube, das ist ja dann eigentlich immer auch der Punkt, als es möglich gewesen wäre oder möglich geworden war mit 89 für diesen Schmerz sozusagen öffentlichen Räume zu etablieren. Und das ist eben die Geschichte des Buches, ist es eben immer wieder und immer wieder und immer wieder fast schichtig zur Umerzählung gekommen, ja, Umschreibung. Und jetzt, ja, und da kommen wir eben jetzt an, ist natürlich klar, spätestens, aber nicht nur erst in diesem Sommer mit den Wahlen, das hat ja viel früher, ich glaube, der Dreh- und Angelpunkt war dieser Sommer 2015. Und wenn Sie mit Trauma-Experten sprechen, sagen die, alles das, was abgesindert wurde, was schichtig sozusagen unter unserer gesellschaftlichen Öffentlichkeit liegt, darauf kann man warten, kommt 25 Jahre auf den Punkt wie ein Eiterpickel nach oben. Ja? Und dieses Jahr 2015, wenn Sie sich das auf 89 praktisch auf der Zeitskala anschauen, ist plus minus relativ dran. Ja? Und das ist diese Geschichte, von der ich in dieser kurzen Passage gesprochen habe, von dieser gemeinsam imaginären Vergangenheit. Also wir sind an bestimmten neuralgischen Punkten und ehe wir zum Sprechen kommen, möchte ich aber gern und auch vielleicht Herr Petermann seine Fragen hat, möchte ich schon gern aber auch, und darauf läuft es ja hin, ja, ich sagte 38% der Erstwähler, das ist natürlich alarmierend und beschäftigt uns auch alle, ja, die die AfD wählen. Aber das ist ja oft nur der halbe Blick. Ja? Wir haben ja auch junge Leute, ich habe das Glück, über viele Jahre eben mit Studierenden zu arbeiten, die, wo ich schon den Eindruck habe, die sind, was eben bestimmte Mainstream-Erzählungen angeht, auch ein bestimmtes Verhalten gegenüber den großen Maschinen, ja? Also Social Media und so weiter, schon auch ein ganzes Stück durch. Damit würde ich gern im Grunde meinen kleinen Blog beenden, damit wir ins Gespräch kommen können. Also das, was kommt. Jetzt sind Sie die Neuen an der Busch. Elina, Julius, Veronika, Edward, Theresa, Frieda, Johann, Richard, Toni mit goldenem Birkenstock und dicken Wollsocken, Karl in knallbunten, flatternden Schmetterlingshosen, Elias und sein gelb-lila Nagellack, Mario mit Doppeldutt. Styling ist wichtig, Freundlichkeit auch. Weil wir sind durch hier, sagt Rosa, das Gekreisch da draußen, die Hektik, die Oberflächen. Was macht ihr da? Es muss doch noch was anderes geben. Rosa kommt aus Mexiko, Flavia aus Spanien, Helena aus Rostock, Ali aus Syrien, Ivona aus Russland, Jonathan aus Südtirol, Fabian aus Konstanz. Dreimal pro Woche fahre ich zu Ihnen an die Hochschule. Seit 5 Jahren nicht mehr von Kreuzberg nach Schöneweide, sondern von Schöneberg nach Berlin-Mitte. Noch immer vom Westen in den Osten. Die Fahrt bedeutet mir was. Denn die Neuen sind Teamplayer, Ensemblemenschen. Ensemble ist wichtig. Gemeinsam Fragen stellen, zuhören, zusammen nachdenken, auf die Wörter der anderen achten, etwas miteinander rauskriegen. Sie wollen es anders machen, anders als da draußen. Sie wollen auf der Bühne gemeinsam über Sehnsucht nachdenken. Das war ihr Wunsch, das ist ihr Thema. Deshalb sehen wir uns. Die Sehnsucht, an etwas dran zu bleiben, sagen sie. Die Sehnsucht nach Aufarbeitung, das sagen sie wirklich. Die Sehnsucht nach Gelassenheit, nach Zuversicht, nach Unbeschwertheit. Die Sehnsucht, bei sich anzukommen, ohne erst die Schwere zu verdauen, mit der man gefüttert wurde, sagt Theresa. Die Sehnsucht, jemandem etwas zu geben, das man vor sich selbst versteckt hält, sagt Rosa. Ich möchte zurück, jeden Tag, sagt Alexander. Sein ukrainischer Vater lebt in Jerusalem und schreibt jeden Tag gegen Putin an. Seine russische Großmutter lebt in Moskau und hat gerade wochenlang für Putin Wahlwerbung gemacht. Ich träume von meinem Moskau, das es nie wieder geben wird, sagt er. Zsuzsa aus Budapest sagt, ich habe Sehnsucht danach, anzukommen. Ich möchte mich nicht schämen, dass ich kein perfektes Deutsch kann. Ich möchte keine Angst haben, dass ich hier nicht reinpasse. Ich möchte meinen Akzent mögen. Ich habe große Sehnsucht nach frischem Spargel, der Weiße aus Terlan, schön weich mit Parmesan und Butter übergossen, sagt Jonathan. Die Sehnsucht nach dem Westen, die mein Vater in die Welt trieb, sagt Imona. Die Sehnsucht nach der Heimat, die meine Mutter zurückruft. Sie wollen spielen und auf die große Bühne. Sie sagen von sich, dass sie sich nicht als Maßstab für ihre Generation sehen, dass sie froh sind, etwas gefunden zu haben, was sie mögen können. Ist das wichtig? Ja, sie sind wichtig. Dass sie in die Welt wollen und wie sie es wollen, ist wichtig. Sie sind da. Also sie haben mit dem Anfangsglück, dem 89er-Glück, den Anfang gehört und mit dieser Schlusspassage auch den Ausgang, also und zwischen Glück und Hoffnung oder Zuversicht bewegt sich sozusagen unsere wenn Sie mit Franzosen oder Kanadiern oder Australiern über diesen 9. November 89 sprechen, dann wollen die möglichst diese Revolution klauen, ja, wollen sie unbedingt haben, so eine zeitnahe Revolution. Und wir hier im Land behandeln das ja doch sehr ambivalent. Ja? Also man kann darauf warten, in der Veranstaltung 9. November 89 ist der glücklichste Tag meines Lebens, sagt jemand. Und man kann in demselben Raum darauf warten, dass der Satz kommt, das war der schrecklichste Tag meines Lebens. Ja? In dieser Amplitude haben wir immer noch den Auftrag, unsere Geschichte unterzubringen, also die ja ziemlich sozusagen ins Strudeln gekommen ist, meines Erachtens. Ich freue mich auf Ihre Fragen. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank für die Vorstellung von Fabelland. Und die erste Frage würde ich gar nicht zum Inhalt stellen wollen, sondern über die Form, was mir aufgefallen oder auffällt, wenn man Ihr Buch neben andere Bücher legt, die auch sich mit Ostdeutschland oder dem Osten beschäftigen, ist die Sprache. Also ist die Sprache selbst eigentlich eine eigene Information. Es ist ein Buch mit sehr vielen Fragezeichen, also stellen viele Fragen, was für mich als Leser dann auch immer so eine Herausforderung ist. Muss ich jetzt eine Antwort liefern? Gibt es eine Antwort? Das ist ein ganz spannendes Mittel. Was mir auch aufgefallen ist, so ein Umkreisen von Situationen auf der Suche nach Begriffen, dass Sie an vielen Stellen dem Leser viele Begriffe anbieten, vielleicht auch nach einer Frage, gibt es eigentlich die Möglichkeit, eine Situation adäquat zu beschreiben? Und meine Frage ist, ist die Sprache für Sie etwas, was von Anfang an da ist oder was Sie sich im Laufe der Beschäftigung mit dem Material erarbeiten müssen, vielleicht die Sätze auch so ein bisschen frei klopfen müssen von dem Überflüssigen?
Ja, ist natürlich erstmal gar nichts da. Ja, so, ich bin total doof. Ja, also es gibt eben diese Ausgangsfrage im Sinne von, was erzählen wir uns oder stimmt das? Es hätte ja auch rauskommen können, es stimmt. Ja, es ist alles so, wie wir es uns öffentlich erzählen. Es gibt ja auch eine ziemlich lange Literaturliste, eben viel gelesen habe, habe ich gedacht, okay, jetzt versuche ich mal eine Auslegeordnung. Und der Ausgangspunkt, das wusste ich, war praktisch dieser 9. November. Das war ja im Grunde ein bisschen der Zeitstrahl. Dann diese Frage, wie baut sich etwas auf? Ja? Und das ist für mich, also ich finde es, bin Ihnen dankbar, dass Sie auf die Sprache kommen, weil es für mich natürlich zentral ist. Also ich bin ja nicht draußen. Ja? Also ich komme hier nach Weimar und weiß natürlich, ich fahre an Jena vorbei und dort habe ich lange gelebt. Dieses Thüringen ist mir ja, also damit will ich sagen, ich bin ja kein Beobachter und ich habe diese Distanz nicht. Und ich finde es eben auch für mich nicht sehr überzeugend zu sagen, ich weiß es, ich weiß, wie es geht. Ich habe die Hoffnung, dass mit der Art der Erzählung und mit der Sprache, die ich anbiete, der Leser, die Lesende, das Publikum sagt, mir geht es ja nicht darum, Recht zu haben, sondern es geht nur, dass Sie sagen können, okay, wo war ich denn eigentlich dann und dann? Was habe ich denn da eigentlich wahrgenommen? Und nee, für mich war das anders. Also ich möchte gern in der Art der Erzählung auch dem anderen sozusagen, es ist für mich so eine Form von Demokratie, seine Position lassen. Ich will ihn nicht überwältigen, ich will ihn nicht, sondern ich möchte eigentlich eher die Erinnerung bei Ihnen evozieren oder Ihnen auch die Frage an die Hand geben, weil wir sind, ja, wir müssen es machen, ja, wenn wir sozusagen diese Gesellschaft nicht bewegen, wenn wir bestimmte Fragen nicht klären, wenn wir, das ist natürlich ein bisschen die Logik des Ganzen, dass ich mich frage, okay, Wir können natürlich fabeln miteinander, aber wann ist die Fabelei so, dass sie eine Gesellschaft auch behindert? Also wann ist eine Fabel so falsch, dass sie am besten beiseite gelegt werden sollte, damit sie ihr giftiges Potenzial gar nicht erst stark machen kann? Ja? Und das können wir ja nur gemeinsam klären. Also insofern, es ist wie so ein Startversuch. Ja? Also es nochmal zu versuchen, einen neuen Deal in der Erzählung zu finden.
Ich habe das für mich auch oft als so ein Gespräch verstanden, dass Sie als Autorin mich ansprechen, auch eben herausfordern und ich eigentlich so oft dabei war, mich abzugleichen, so wie es meine Lebensgeschichte, meine biografischen Daten, Sie verbinden eben die verschiedenen Kapitel mit biografischen Stationen. Das habe ich dann an bestimmten Punkten dann auch gemacht. Wo war ich? Wie war meine Erfahrung am...
Der perfekte Leser.
Ja, aber es ist nicht ganz einfach gewesen. Also das, weil das eben auch dann eben Fragen stellt, so die eigene Familiengeschichte, eben auch das Hinterfragen von bestimmten Bildern. Und wenn Sie eben jetzt von Fabeln sprechen, mir ging das bei Bischof Rothe so, da dachte ich so, das macht sie jetzt nicht wirklich. Weil für mich war sozusagen diese Bischof Rothe Erzählung immer so ein Grundpfeiler in der Erzählung über die Transformationsjahre. So diese, das thematisieren Sie dann ja auch, so der Westen, der den Osten ausbeutet und der Osten, der sich hungert und trotzdem verliert. Und was ich mich da gefragt habe, sobald man beginnt, Symbole zu hinterfragen, man merkt, da stimmt irgendwas nicht, da ist irgendwas schief, dass dann auch der Sachverhalt, für den dieses Symbol steht, dass man den auch genau betrachten muss. Ist es so ein Antrieb von Ihnen, dass über die Symbole sozusagen an diese Sachverhalte zu gehen?
Naja, also im Grunde steht doch nochmal für uns Ostdeutsche im Raum, und das ist doch vielleicht das Bitterste anzuschauen, und da habe ich natürlich so einen Mythos wie Buchenwald, ich kann, also es geht ja nicht darum, dort sind 56.000 Menschen ums Leben gekommen, das ist ja so ein extremer Ort, ja? Also das wird doch in keiner Weise weggeredet, dieses Faktische. Aber für mich war ja der Punkt, was ist aus dem Ort danach gemacht worden, ja, in der Fabel. Und dann stellt sich doch am Ende des Tages die Frage, ist es also eine Fiktion, ja, letztendlich, ja, an der wir als Land auch, ja, als Staatskonstrukt festgehalten haben, und was bedeutet das, dieses loyal machen und loyal gemacht werden gegenüber diesem roten Antifaschismus? Und wenn man das zu Ende denkt, ist das ja doch ganz eindeutig eine Identitätsfrage. Ja, für viele Ostdeutsche nach wie vor, und kaum etwas ist so entzündlich noch immer wie diese Buchenwald-Geschichte, dieser Buchenwald-Komplex, oder wird in den Veranstaltungen so entzündlich behandelt mit dem Satz, es war letzthin erst, man kann ja alles Mögliche über diesen Osten sagen, aber wenigstens diesen roten Antifaschismus haben wir doch gut gemacht, und dann ist mit 89 der Westen gekommen und hat uns das noch weggenommen. So. Oder ich war kürzlich in Magdeburg und dann sagte eine Frau, also wenn Sie mir diese Geschichte mit Buchenwald vor 5 Jahren erzählt hätten, da wäre ich schreiend rausgelaufen. So. Also damit, ja, das sagt doch auch etwas über eine vielleicht sogar auch momentlang notwendige Verleugnung, ja, um sich zu stabilisieren. Aber das ist doch praktisch das Gefüge, in dem wir uns die ganze Zeit bewegen. Und der Punkt ist doch gerade jetzt, ja, wenn man sich überlegt, dass eben AfD und BSW genau diese Erzählung, ja, diese Mythen doch so zum politischen Reibach machen konnten, dann finde ich, liegt bei uns noch was auf dem Tisch, also im Grunde auch als gesellschaftlicher Auftrag. Also was ist immer noch mal genau anzuschauen und zu erzählen, aus dieser Entzündlichkeit und dieser politischen Rutschpartie rauszukommen?
Da würde ich gerne das Wort Tisch aufgreifen, weil der Abendbrottisch, also ein Tisch, an dem sich die Familie zum Essen versammelt, ist ein Motiv, der in Ihrem Buch auftaucht, aber interessanterweise auch in anderen Büchern, die sich mit eben jetzt mit Ostdeutschland beschäftigen.
Ich kann sagen, wann ich damit angefangen habe.
Wie schafft man das, an dem Abendbrottisch sozusagen in Auseinandersetzung, gerade in diesem kleinsten Kreis der Familie, dann eben diese Dinge zu besprechen, die eben sehr schwer zu besprechen sind?
Ja, das ist natürlich immer diese Frage, ne? Der Dreh- und Angelpunkt. Und das, also in dem Buch ist es ja, und es war bei der umkämpften Zone auch so, wie eine doppelt belastete Familie, ja? Also belastet im Nationalsozialismus, belastet zu DDR-Zeiten. Und weil es ist meine Wahrnehmung, dass praktisch durch dieses doppelte Schweigen zu kommen und man kann sich ja, man weiß es ja von den Zahlen her, wie viel im Nationalsozialismus Widerstand waren und wie viel zu DDR-Zeiten, also die Zahlen sind ja, also man weiß praktisch, welche Dimension das in den Familien hat, sagen wir es mal so ganz allgemein. Und ich glaube, dass es immer noch, das ist meine Wahrnehmung, in den Generationen, die nun keine Diktaturerfahrung mehr haben, immer noch so ein, also der Satz kommt relativ oft, wir würden gern Schweizer sein. Und wenn du nachfragst, warum den Schweizer, naja, das ist diese Geschichte mit dem weißen Blatt. Ja? Also wir wollen praktisch die Beschuldung der Generation davor nicht, oder wie es hier gesagt ist, ich möchte nicht durch diese Schwere durch. Und ich finde, das muss man anerkennen, ja, dass es dieses Bedürfnis gibt und man muss diesen Raum schaffen, dass es zu dieser Beschuldung nicht kommt, ja, sondern eher zu einer Selbstermächtigung gegenüber der Geschichte. Und das kann eben gut ausgehen, wenn du innerhalb des Familienrahmens bleibst. Also das war ja so, dass mit 89 die Familien erstmal implodierten, vor allen Dingen die Frauen aus meiner Generation, der Mauerkind-Generation, gingen ja viele in den Westen, wollten ihre autoritären Knacker loswerden und nochmal neu durchstarten und so. Und Mitte der 90er Jahre konsolidierte sich die Familie wieder, um im Grunde, weil so viel von außen einströmte und deswegen auch die Geschichte mit dem Familientisch, da ist es natürlich wichtig, was verhandelt wurde. Und wenn Sie sich das jetzt anschauen, gibt es immer noch, also die Frage war doch eigentlich auch medial immer, okay, im Westen die 68er, da gibt es die Identifizierung mit den Opfern, ja, und aus diesem Aufbruch, auch politischen Aufbruch und den massiven Fragen gegenüber den Eltern, ist ja im Grunde diese Gesellschaft auch ein Stück weit aufgebrochen, ja, im Westen. Wir hatten auch ein 68, nämlich Prag 68, und das hatte dann ein bisschen eine andere Funktion und auch eine andere Wirkung, wissen wir alles. So, und jetzt wird praktisch diesen jüngeren Generationen ohne Diktaturerfahrung im Grunde Runde für Runde angetragen, dass sie im Osten dieses 68 sein sollen. Ja. Und Runde für Runde funktioniert das aber nicht, weil es im Grunde wie so eine Überidentifizierung, das hat mit diesem 89er Zeitbruch zu tun, gegenüber den Großeltern und den Elterngenerationen gegeben hat. Was funktioniert? Es kann glücken in den Familien. Also ich habe wie häufig gehabt, da sagt, sitzt ein junger Mann in der ersten Reihe und sagt, ja, und ich wusste, mein Vater, der war eben Polizei und der wollte immer nicht reden und dann hat es doch gemacht und dann sagt der andere, ja, und mein Vater war Stasi und ich wusste immer, der hat die Pistole noch im Wäscheschrank gehabt und da war nichts zu machen. Also damit will ich sagen, es kann glücken oder es kann nicht glücken. Aber was auffällig ist, sitzt zum Beispiel in den Beiräten, also Übergang Stasi-Unterlagenarchiv, Bundesarchiv oder eben Denkmal Opfer des Kommunismus, was ja beides gerade in Berlin sehr verhandelt wird. Und da aus diesen Analysen geht hervor, dass diese jungen Generationen jetzt vor allen Dingen in die Archive gehen, ja? Also losgehen und es wissen wollen, weil sie die Erfahrung machen, dass es in den Familien schwierig ist. Ja? Also, wie gesagt, es ist unter günstigen Umständen möglich, aber das spielt ja hier in dem Buch auch eine Rolle, meinethalb in meiner Familie undenkbar. Ja? Also da waren die Stahlgerüste so manifest, da ging es nur darüber oder über diesen Versuch in den Archiven ein Stück weit auch Familiengeschichte, angefangen die Doppel-SS-Geschichte der Altväter bis hin die Agentengeschichte des Vaters. Also das ging nur über die Akten. So, also deswegen, ich glaube, das ist ein wirklicher, sehr nervöser Punkt, weil wenn diese Öffnung nicht glückt, und ich weiß, also in vielen Regionen, ich war gerade in Anklam, da gibt es so Gesprächsgeschichten, also wo man versucht, an den Orten praktisch diese vielschichtige ostdeutsche Geschichte aufzudröseln, um am Ende an die Familiengeschichten ein Stück weit ranzukommen. Ich glaube, da muss man mit viel Geschick und Sensibilität versuchen ranzukommen, weil ich glaube, das ist am Ende des Tages der entscheidende Punkt. Mhm. Ja, wenn man im Grunde diese extremen Ausschläge verhindern will, das wissen wir ja eigentlich auch, es ist ja keine Hexerei. Geht immer nur über soliden historischen Boden, über ja, Faktenwissen. Und das ist natürlich, wenn es um, je näher es rankommt, sozusagen an das eigene Leben, immer umso heftiger oder nervöser oder umkämpfter. Ja,
ja, vielleicht über das näher rankommen. Sie haben vorhin im Vorgespräch berichtet oder kurz erzählt, dass Sie in Gesprächen bei Lesungen in ostdeutschen Orten mit jüngeren Menschen gesprochen haben und dass Sie da auch, ich glaube, Sie haben das Wort Wund verwendet und auch, was glaube ich so ein Synonym war für eine Art Sprachlosigkeit, dass eine große Verletzlichkeit ist. Und für mich wäre die Frage, ob das eine andere Sprachlosigkeit ist. Wir haben jetzt die Diktatur von 33 bis 45, dann die DDR-Zeit, die Transformationsjahre. Und jetzt denke ich gerade, im Buch beschreiben Sie die Gegenwart oder die gegenwärtige Gegenwart beginnt 2015. Ob es sozusagen auch so eine Sprachlosigkeit gibt, die natürlich verbunden ist mit der Vergangenheit, aber eigentlich auch über die Gegenwart stattfindet, weil eben die Position, die Sicht auf die Welt so weit auseinanderliegen.
Naja, klar. Also, die Schwierigkeit ist ja, irgendwo musst du ja mal einen Faden in die Hand bekommen. Ja? Also man hat so das Gefühl, die Geschichte, das sind jetzt im Moment so tausendlose Enden und die alte Bundesrepublik hat sich irgendwie konsolidiert, aber ja auch bis 89. Also es war ja ganz knapp. Also wenn, ich glaube, der Westen, der das so lange auch verschoben hat, ja, früher dran gewesen wäre, wäre er souveräner gewesen im Umgang mit dem Osten. Also diese Abwehr oder diese sich künstlich den Schmerz des Ostens fremdhalten, ja? Diese künstliche Distanznahme hat ja auch zu vielen Verletzungen geführt. Ja? Das beschreibe ich ja auch im Buch. Und ja, also wir können ja jetzt, ich glaube, es könnte vielleicht über eine Art Doppelstrategie, also dass man wie nach hinten nochmal absichert, aber nach vorne Zuversicht gibt. Ja? Also dass wir nicht in der Verzweiflung enden, sondern sagen, das war, lag mir vorhin am Herzen zu sagen, wenn ich praktisch an diesen verschiedensten Orten war, dass wir Deutschen viel stärker sind, dass wir so viel eben auch praktisch mit Geschichte umgegangen sind und wir viel stärker sind, als im Moment in den Medien verhandelt wird. Also diese Übererzählung durch Social Media und also das macht uns ja völlig wirre. Und die eigentliche Lösung, glaube ich, ist die direkte Begegnung, das am Ort, ja, miteinander sprechen und nicht in diesen Fake-Welten so abtauchen.
Sie fragen an Ines Geipel, an Fabelland, möchten Sie von etwas berichten?
Frau Geipel, vielen Dank für den, für die Lesung, für Ihren Beitrag. War sehr interessant. Was mich interessiert, ist, Sie haben berichtet, dass Sie in unglaublich vielen Städten in Deutschland waren, in Ostdeutschland.
Ja, unglaublich habe ich nicht gesagt, aber in
aber vielen. Sehr, also ich bin geografisch immer auf der Karte hin und her gesprungen, wo Sie überall waren. Was mich interessiert, Sie haben dort gern ein ganz unterschiedliches Publikum angetroffen. Können Sie oder sehen Sie einen Unterschied, wenn Sie in den neuen Bundesländern sind und wenn Sie dann auch in Regionen sind, die weit im Westen liegen? Sind es andere Fragen, die Ihnen da gestellt werden?
Also ich finde es einen großen Unterschied, ob du in Anklam oder Rostock oder Stralsund oder Groß-Treppow in der Dorfkirche bist oder eben jetzt hier. Ja, also und das hat so immer ganz, also zum Beispiel spürt man im Norden sehr, dass es eine aktive Nordkirche gibt. Also die Rolle der Kirche, damit sage ich jetzt nicht, dass es in Weimar keine Kirche gibt, also kein Missverständnis, ja. Aber das ist im Zusammenhang der Aufarbeitung von DDR-Geschichte, hat die Nordkirche eine große Rolle gespielt. Und es spielt auch eine Rolle, dass im Norden es den NDR gibt, ja, als Einzugsbereich, was Medien angeht, spielt schon wirklich eine Rolle.
In welcher Hinsicht? Also was ist der Unterschied zu, wo es den NDR nicht gibt?
Ja, also ich finde es schon einen Unterschied zwischen, also hier muss man vorsichtig sein, weil auch der MDR ein großes Gehäuse ist und auch im MDR sehr unterschiedliche Berichterstattungen sind. Aber das kann auch schief gehen ordentlich. ja, also, aber um konkret zu bleiben, in meiner Wahrnehmung ist das ostdeutsche Publikum, vor allen Dingen die Jungen, Sie haben das Wort gesagt, weil ich es benutzt habe, sehr viel Wunder. Wunder, wirklich, also im Sinne von, meine Mutter lebt in Schweden, mein Vater in Dänemark, ich kann mit niemandem mehr reden, ich weiß überhaupt nicht, wo Anfang und Ende ist, ja, so. Dieses Gefühl von Geschichte überschrieben, überformt zu sein, zu werden und sich darin so abhanden zu kommen und nicht ein- und nicht auszuwissen, das ist mir jetzt in diesem Herbst bei dem jungen Publikum sehr aufgefallen. Also es fällt mir in diesen Weststädten wirklich sehr auf, dass doch sehr viele Ostdeutsche im Westen mittlerweile leben und dort sind und dann eben auch mit ihren Geschichten kommen. Also, oder du hast in Jena eine Lesung, dann heißt es, ich habe 20 Jahre in irgendwo in Stuttgart gearbeitet, bin jetzt zurückgegangen, weil meine Mutter krank geworden ist, ich will sie pflegen und ich werde, weil ich im Westen war, wahnsinnig gemobbt. Mhm. So, solche Sachen, ja, solche Geschichten. Also ich habe das Gefühl, es gibt viel Osmose, ja, also wir erzählen, so die öffentliche Erzählung ist immer Ost-West, ja, das ist, also wer ist überhaupt noch der Ostdeutsche? Da gibt es doch so viele Linien, auch in einem einzelnen Leben mittlerweile, aber es wird immer so monolithisch, ja, hingestellt. Also dieses Gefühl, dass eben doch erstaunlich viele hier wie da sagen, Mauer wieder hoch, ist zum Beispiel etwas, was mir neu ist, neu gewesen ist in diesem Herbst. Ja, das hat es mit der umkämpften Zone in der Form nicht gegeben, zu sagen, es reicht jetzt. Oder also die Stimmung ist ziemlich geladen, Ost wie West.
Was denken Sie, was sich in den 5 Jahren verändert hat?
Wir sind in einer völlig anderen Welt, glaube ich auch. Ne? Wir sind also bei der umkämpften Zone war das noch die AfD. Jetzt ist die AfD Volkspartei. Da können wir uns gar nichts vormachen. Ja, das ist doch eine andere politische Realität. Also ob wir das wollen oder nicht. Und diese Professionalisierung dieser Partei, die, also ich muss Ihnen jetzt in Thüringen das doch nicht erzählen, ja, was da gelaufen ist. Also das, da sind 5 Jahre einfach unwahrscheinlich viel Zeit gewesen und wir haben den gordischen Knoten, uns dagegen aufzustellen, nicht gefunden. Ja, das muss man ja wirklich auch realiter so, das ist ja einfach ein Fakt.
Es gibt noch eine Frage.
Wenn Sie gerade davon sprechen, dass die Mauer wieder, also nicht Sie davon, sondern die
es ist, ich habe jetzt nur wiedergegeben, weil Sie mich gefragt haben, was
die,
mir so
die Zuhörer, ne? Dass die so eine Meinung haben, wie begegnen Sie denn selber dann diesen entsprechenden Einruf, ja, oder sowas, was sagen Sie dann denen?
Naja, ich komme von der Glücksgeschichte, ja, also ich bleibe auch dabei, dass dieses Glück ja nicht abgetragen ist und eher, also biografisch jedenfalls, eher immer stärker wird oder bewusster wird oder auch schmerzhafter, was in den 35 Jahren meinethalb nicht gelungen ist, ja. Und das Buch handelt ja genau davon, diese Übererzählung, die was wir uns ja an Gift auch angebaggert haben, abzutragen und zu sagen, naja, Moment mal, also es gibt genügend Konflikte, wir haben einiges an Stoff, aber in Mühlhausen hieß es Arsch zusammen und antreten, machen, verteidigen, so, ja, also das, was 89 gelungen ist und eben genau hinschauen und auch selbstbewusst mit dieser, also ich habe ja immer auch in den Interviews gesagt, zum Beispiel, ich bin immer noch dafür, die Ostdeutschen sollen den Friedensnobelpreis kriegen für ihre schöne Revolution, ja, also weil ich das auch wirklich, das meine ich. Ja, und diesen Streit, den wir da so führen, wem gehört diese Revolution da an der Stelle schon? Also ich meine, dieses 89 könnte ja wirklich ein Identitätskern für dieses Land sein. Wenn die Westdeutschen mal sagen würden, okay, wir waren zwar nicht dabei, aber da wäre ich auch dafür, großherziger zu sein, weil 40 Jahre Pakete gepackt ist auch ein Teil der Revolution, ja. Und selbst in Magdeburg kamen die Sätze, naja, jetzt haben wir uns genug die Köpfe eingeschlagen, jetzt müssen wir doch irgendwie gucken, wie es gehen kann. Ja? Also, dass wir uns auf das Verbindende, das Machbare, das, was geworden ist und in der Erzählung, auch in der öffentlichen Erzählung, wir erzählen uns in Ostdeutschland nie, wie die Städte im Ruhrgebiet aussehen, in Gelsenkirchen, wenn ich darf durchs Land fahren, die gesamte Infrastruktur des Westens, also das ist wie Kriegslandschaft, ja, also das ist desaströs zum Teil, diese 2 Billionen Euro sind ja gut investiert, ja, aber wirklich Ursache und Wirkung nicht zu verwechseln und zu sagen, dieses Land war mit 89 bis in die letzte Pore hinein am Ende, ja, und wir haben nicht das große Konzept in der Schublade gehabt, wie es zu gehen hat. In Berlin bei der Veranstaltung letzte Woche war einer aus dem Kanzleramt dabei, der von 90 bis 97 unter Kohl die Finanzen gemacht hat, ja, und der gesagt hat, das konnte nicht gehen, also bei der Geldgeschichte, bei der Währungsunion habe ich aufgejault als Finanzer und Kohl gesagt, auf gar keinen Fall. Und es war ja noch die Situation Januar 90 war plötzlich von Moskau aus Funkstille. Gorbatschow gab keine Signale mehr und er hat dann gesagt, wir haben das gar nicht verstanden, aber hinterher, Shevard Naatze hat im Gespräch gesagt, wir haben 4 Wochen lang in Moskau besprochen, ob wir nicht doch die Panzer rauslassen. Es waren 380.000 sowjetische Soldaten im Land. Ja? Also es war viel mehr spitz auf Knopf als wir heute. Ja? Heute wissen wir die Geschichte, aber in dem Moment, ich finde, manchmal würde es uns auch gut tun, uns nochmal an diese Anfänge zu erinnern, die nicht so entschieden waren, wie das heute ausschaut.
Ja. Ja, ich hätte auch noch mal eine Frage, also vielleicht noch mal allem voran. Ich fand den 9. November, für mich war es ein sehr glücklicher Tag in meinem Leben. Aber mich würde interessieren, wie Sie das einschätzen oder ob Sie irgendeine Idee haben, wie man diese Verletzungen ja heilen kann. Also es sind ja Verletzungen sowohl in der Zeit der DDR-Diktatur als auch nachher ganz viele Verletzungen passiert. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man da irgendwie, wie auch immer, an den Punkt kommt, weil das wird ja auch irgendwie posttraumatisch weitergegeben. Oder ich höre von ganz vielen jungen Menschen, die über die DDR erzählen und die nie erlebt haben und die Dinge von sich geben, auch ganz oft unreflektiert, wo ich denke, wo kommt das eigentlich her? Das ist, also ich glaube, da sind wir noch nicht da, wo wir hin müssen. Und das würde mich schon interessieren, was es da vielleicht auch auf Ihren Reisen, was Ihnen da so begegnet an Ideen.
Naja, ich glaube, wir haben es ganz schön vergeigt. Ne? Also die Sache ist ziemlich ernst. Und erstens bis zehntens zu sagen, und wir arbeiten das ab und dann ist wieder alles gut, ich glaube, das können wir vergessen. Aber wenn Sie mich fragen, fände ich es schon einen Ansatz zu sagen, was kann ich denn eigentlich für dich tun? So, also dass wir mal aus diesen uns von diesem Wutkörper, gesellschaftlichen Wutkörper verabschieden und sagen, wir sind ein starkes Land, wir sind ein reiches Land, wir haben eine schlimme Geschichte, aber auch eine glückliche Geschichte, deswegen der 9. November, wo sich ja im Grunde die ganze Amplitude von deutscher Geschichte zeigt. Und wir gehen da rein und halten das aus. Und weil Sie das sagen, das beschäftigt mich auch. Ja, ich glaube, dass sich unsere Geschichte noch mal entscheiden wird, was wir den Jungen wirklich an konkretem Wissen, an soliden historischen Boden mitgeben, damit die sich in dieser Komplexität, in diesem Spagat deutscher Geschichte, in dieser Doppelhelix überhaupt orientieren können. Und wenn wir eben heute wissen, nicht nur die Kulturgelder werden eingestampft, sondern die politische Bildung wird eingestampft, die Friedrich-Ebert-Stiftung, da werden die Stellen gerade halbiert und. Das ist das falscheste Signal, was wir praktisch in der Gesellschaft setzen können, weil alles, was wir in Bildung und Kultur setzen, kriegen wir zehnfach zurück. Ja, also dass wir immer auf Wachstum, Wirtschaft und diese Geschichten jetzt und schlechte Laune haben, weil wir nicht so wachsen. Ja, und da hätten wir, glaube ich, von unserer Geschichte her, von dem, wie Ostdeutsche Prioritäten setzen, glaube ich, auch könnten wir viel mutiger, mit viel mehr Rückgrat. We did it. Wir haben die Revolution gemacht. Ja, also ich finde, das könnten wir viel offensiver einbringen. Und das ist möglich und das ist doch unser Kapital. Aber wie gesagt, das würde voraussetzen, wir klären mal miteinander, wie wir es eigentlich mit diesem 9. November halten. Ja, so, Sie sagen, Sie sind glücklich, ich stelle mich gleich neben Sie, aber es gibt schon auch immer lauteren Unbill gegenüber dem Datum, diesem Ereignis. Und ich glaube, dass wir in der Verantwortung auch stehen, als Ostdeutsche ein paar politische Fragen immer noch durchzuverhandeln, durchzusprechen. Das ist unser Part vor allen Dingen. Und eben Räume zu eröffnen und nicht nur praktisch, wo es sowieso schon immer viel Kultur ist, sondern dahin zu gehen, wo es wirklich brennt. Ja.
Im Podcast Studio Literatur. Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen.